Wir sind beim Thema dran, entdeck, was du in Jesus bist oder geworden bist. Und das haben wir unter der Aussage vom 2. Korinther 5,17 angeschaut, wo steht, dass wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Also ist etwas völlig Neues. Du bist zwar immer noch Schweizer, aber du bekommst eine neue Identität über eine viel bessere. Das Alte ist vergangen, sagt die Bibel. Ganz etwas Neues ist entstanden. Das ist das Leben, das Gott uns geben will. Etwas ganz Neues, etwas ganz anderes, als wir uns je hätten vorstellen können. Das letzte Mal haben wir einen weiteren Vers angeschaut, wo gestanden ist, dass wir von Gott nicht nur geliebt sind, sondern auch eine totale Annahme haben. Warum? Weil wir die Gerechtigkeit von Jesus überkommen. Jesus hat alles gezahlt und wenn wir mit ihm verbunden sind, wie es da steht, haben wir totale Annahme bei Gott. Das ist etwas Geniales. Ich darf jederzeit zu Gott kommen, ich darf mich an Gott wenden, als mein Papi, als jemand, der mich lieb hat und der immer eine offene Tür für mich und auch für dich hat. Du darfst gerne, wenn du dich mit dem nochmal auseinandersetzen willst, vielleicht hast du auch die Predigt verpasst, wir tun es immer wieder aufnehmen und auf der Homepage kann man die anschauen, hören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich damit wirklich auseinandersetzt. Weil um das geht es beim ganzen Christsein. Dass wir das leben, was Jesus uns hat wollen bringen, nämlich das Leben in der Fülle. Und wenn du Gott nicht kennst, dann ist es genau, geht es genau um das, dass du da dich informierst und schaust, was ist das, was die Bibel sagt, was Gott uns geben will. Wenn du Gott schon kennst, dann ist es gut, dass du weißt, was hat Gott für dich parat. Das Leben in der Fülle, wie ich gesagt habe. Ich möchte die heutige Predigt mit einer ganz coolen Geschichte einleiten, die wahr ist, die schon bald 100 Jahre zurück ist, 1926. Ist nämlich im Westen von Texas in den USA hat ein Mr. Yates gelebt. Und der Mr. Yates, der hatte eine riesige Farm, relativ viele Ländereien, hatte dort drauf Schaf gehabt, aber irgendwie, es hat nicht so geklappt. Es ist schlecht gelaufen, es war Krisenzeit in den USA und er war kurz davor, eigentlich alles zu verlieren. Und das war überhaupt nicht lustig, weil er hatte eine Familie, er hatte einen riesigen Betrieb, den er übernommen hat und es ist einfach nicht gelaufen. Und der Mr. Yates ist rumgelaufen und hat überlegt, was könnte er machen, um seine Farm, seine Zucht, die er noch hat, besser ins Laufen zu bringen. Und es ist ihm einfach nichts in den Sinn gekommen. Es war zum Verzweifeln. Und er hat sich gefühlt, als wäre er vor einem Abgrund und hat eigentlich überhaupt keine Chance. Und dann ist aber eines Tages jemand auf ihn zugekommen und hat gesagt, Mr. Yates, wir vermuten, dass auf Ihrem Land könnte Öl haben. Und geben Sie uns die Erlaubnis zum Bohren und dann finden wir das raus. Das hat etwas gekostet, hat das müssen finanzieren. Aber er hatte nichts mehr zu verlieren. Und dann hat er gesagt, doch, macht das. Und dann haben sie angefangen zu bohren und in ganz geringer Tiefe, ein paar hundert Meter, also nicht mal 100 Meter, glaube ich, sind sie runtergegangen, haben sie riesige Ölvorkommen gefunden. Und es war dann nicht so, dass sie einfach dort bohren mussten und dann ein bisschen pumpen und das Zeug aufbringen, dass sie so einen Druck hatte, dass das Öl ist so richtig aufgespritzt, aufgeschossen. Und ich hatte am Anfang eine riesige Sauerei und musste schauen, wo bringen wir jetzt das Öl hin. Es ist runtergeflossen, der Fluss hat es gefüllt mit dem Öl. Sie sind damals noch nicht so kritisch gesehen worden, aber es war nicht gut gewesen. Aber es ist eine riesige Menge Öl, die da rausgekommen ist. Am Anfang, oder gewisse Zeit, haben sie bis zu 80'000 Barrel Öl pro Tag da rausbringen. Und 80'000 Barrel, das heisst, ein Barrel sind 160 Liter. Also es sind Tonnen und Tonnen von Öl, die da rausgekommen ist. Bis heute sind die Yates Field, wie sie heißen, da sehen wir Satellitaufnahmen von dem ganzen Gebiet, das sie da schlussendlich zerstört haben, um das Öl rauszuholen, wo bis heute noch in Betrieb ist. Von einem Tag auf den anderen ist der Mr. Yates ein Milliardär geworden. Von einem Tag auf den anderen ist der arme Schlucker, der musste schauen, wie er seine Schafherde über die Runde bringt, plus Familie noch ernährt, einer war, der keine Geldsorgen mehr hatte. Aber stopp. Stimmt das? Der Mr. Yates war eigentlich schon längstens Milliardär. Er ist ja schon längstens auf dem Öl oben gehockt. Eigentlich ist er nicht erst dann Milliardär geworden, wo er es gewusst hat, sondern schon seit er das Land gekauft hat. Der Mr. Yates ist auf einem riesigen Haufen von Geld gehockt, kann man sagen. Und war am Kämpfen, dass er überhaupt über die Runde kommt, weil er nicht gewusst hat, was für ein Reichtum er besitzt. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen so unterwegs sind. Zum einen die Menschen, die sagen, Gott interessiert mich nicht oder ich brauche das nicht. Die verpassen den grossen Reichtum an Sachen, die Gott ihnen schenken will, wenn sie Gott kennenlernen. Aber auch Menschen, die Gott schon kennen und sagen, ich will mein Leben Jesus übergeben, ich will mit ihm unterwegs sein. Manchmal denke ich, hey, was dümpelt mir so der Herr, anstatt das in Angriff zu nehmen, wo Gott uns zur Verfügung stellt. Der grosse Segen, der grosse Reichtum, den Gott uns geben will. Und es ist da nicht die Rede von finanziellem Reichtum, sondern noch viel mehr als das. Das wollen wir heute anschauen. Es gibt eine ganz coole Bibelstelle im Epheser 1,3, da steht, schreibt der Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er sagt, hey, wir haben doch einfach einen Hammer Gott. Und da kann ich einfach nur Freude an dem Gott, wo uns so reich beschenkt hat, so reiche Segen gegeben hat. Und nicht einfach irgendein Segen, sondern ein Segen, der vom Himmel kommt. Durch Christus. Uns ist der Begriff Segnen heute vielleicht gar nicht mehr so geläufig. Was ist ein Segen? Ein Segen ist, wenn wir jemandem etwas Gutes zusprechen, etwas Gutes wünschen. Man kann auch sagen, wir tun wie jemanden mit guten Sachen, mit guten Wünschen beladen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn uns Gott segnet, uns Gott ein Segen vom Himmel verheißt, wie viel mehr das ist, dass Gott uns eigentlich absolut das Beste wünscht, uns mit guten Sachen beladen. So richtig, dass wir einfach sagen können, hey, boah, denk mal an Mr. Yates. Der hat einen riesen Segen unter seinem Land gehabt, mit dem Öl. Genauso will Gott dich und mich beschenken mit seinem himmlischen Segen. Was machen wir ganz häufig? Wir sind unterwegs mit Gott. Wir sind, haben den Eindruck, wir erfüllen unsere Pflichten, obwohl die Bibel gar nicht sagt, dass man so Pflichten einfach hat. Wir vergessen, dass es darum geht, Beziehung mit Gott zu pflegen und vielleicht haben den Eindruck, jetzt muss ich das und das machen. Wir sind unterwegs und sind in so einem Ich muss. Wir sind vielleicht unterwegs und sind in so einem Ich muss Gott etwas beweisen. Und knurzen und denken, boah, das Christ ist mega mühsam. Vielleicht bist du auch nicht Christ und beobachtest andere Christen und denkst, boah, so etwas will ich nicht werden. Vielleicht hast du auch recht. Aber es ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott möchte, dass wir den Segen erleben dürfen, wo Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte mich immer wieder an den Punkt auch erinnern, wenn ich über so Sachen nachdenke, warum überhaupt Christ sein? Dass es Jesus alles kostet. Er ist gekommen und hat sein Leben gegeben für uns. Und wenn er das gemacht hat, dann wird er einen guten Grund haben. Das ist genau das, was wir das Leben in der Fülle, das Leben mit dem Segen von Gott dürfen leben. Der Paulus, wo er den Epheser schreibt, das war ein Ort gewesen, in der Gegend von der Türkei heute. Und wo er ihnen das geschrieben hat, hat am Anfang ein Gebet gesprochen. Und das möchte ich jetzt mit euch, oder beziehungsweise für euch beten. Und ich möchte dich bitten, dass ihr dazu aufsteht. Und einfach nochmal, dass wir sagen, Gott, wir möchten, dass du jetzt zu uns redest durch das Thema Blessed. Ihr dürft gerne aufstehen. Euch vielleicht ein bisschen strecken, die so ein bisschen schon einschlafen sind. Und ich bete das jetzt, wo da im Epheser 1,17 steht, weil ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Lieber Gott, lieber Vater, danke, dürfen wir dich kennen. Und wir wollen jetzt darum bitten, dass du Gott zu unseren Herzen darfst reden, an diesem Abend. Du, wo so mächtig bist und das zeigt hast du deinen Sohn Jesus Christus, dass du uns bitte doch deinen Geist von der Weisheit und Offenbarung ist, damit wir dich dürfen besser kennenlernen. Es geht nicht darum, dass wir Theorie anhäufen und den Eindruck haben, wir wissen jetzt einfach viel mehr und gescheiter sind. Nein, Herr, öffne du uns die Augen von unserem Herz, dass wir dürfen erkennen, was für eine grosse Hoffnung du uns gegeben hast oder willst geben. Was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns parat hast. Und was für eine grosse Kraft du uns zur Verfügung stellst und willst wirken in unserem Leben. Danke Gott, dass wir dich da in dieser Runde haben, dass wir jetzt uns auf dich ausrichten. Genauso wie wir nachher dürfen dich loben mit Liedern, genauso wie wir nachher dürfen die Schweiz anführen. Herr, ich finde es einfach cool, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und einfach dich kennen. Amen. Warum habe ich gebetet und auf die Erde? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das, was in der Bibel steht, nicht nur einfach wissen, sondern dass wir auch merken, Gott, ich muss das mit den Augen sehen, dass ich auch sehe, wie Gott das mir zeigen will. Ganz häufig wissen wir sehr viel, wissen vielleicht da oben, aber es ist nicht in unser Herz runtergerutscht. Und Gott möchte, dass wir mit den Augen von unserem Herzen die Sachen anschauen, die er auch uns heute sagen will. Gott möchte uns segnen. Und er sagt, beziehungsweise der, der sein Kind ist, der ist schon gesegnet, mit allem geistlichen Segen. Und jetzt ist die Frage, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert das? Wie geht das? Und da sieht man in Kolosser 2,9 eine andere Stelle, wo der Paulus schreibt, dass Gott in seinem Sohn, Jesus Christus, die ganze Fülle von seinem Wesen in ihm wohnt. Das ist noch schwer zu verstehen. Aber eigentlich, Gott, wenn man uns vorstellt, Gott hat alles gemacht. Himmel und Erde. Alles, was wir sehen. Und ich finde das immer wieder einfach überwältigend. Und Gott sagt da, er wohnt in der ganzen Fülle durch Jesus. Und jetzt kommt noch etwas Spannendes im zweiten Teil, wo er sagt, und wir können an dieser Fülle teilhaben, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wieder das Verbundensein. Letztes Mal haben wir gesehen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, kommen wir die Gerechtigkeit von Gott über, kommen wir die Annahme von Gott über. Und jetzt sagt Gott, weil ihr die Fülle habt, oder ihr habt die Fülle, das Segen, weil du mit Jesus verbunden bist. Es geht nur über Jesus. Und das ist extrem entspannend. Zum einen kann es herausfordernd sein, wenn du denkst, nein, aber ich möchte es selber probieren. Aber es ist extrem entspannend, wenn ich weiss, hey, ich muss gar nicht, es ist nur durch Jesus. Und Gott beschenkt mich mit dieser riesen Fülle. Und es geht eigentlich nur darum, dass du in dieser Verbindung mit Gott unterwegs bist. Und wie kommst du die Verbindung über, indem du ihm dein Leben übergibst? Du musst nicht irgendwie versuchen, ein bisschen das und das zu machen oder da oder dort etwas machen. Nein, wenn du Jesus kennst, hast du die Fülle. Und darum, Christi geht es nicht darum, dass du irgendwie das Programm ablaufen lässt, damit du ein bisschen ein besserer Mensch wirst. Das ist Religion. Aber um das geht es nicht, wenn wir Gott nachfolgen. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst und die Fülle, die Verbindung hast, dann geht es darum, dass du eigentlich tot bist. Deine alte Identität, sagt die Bibel, ist gestorben und es ist etwas Neues entstanden. Und die Herausforderung ist, dass wir lernen, in dieser neuen Identität zu leben. Dass wir nicht vergessen, dass wir, wenn wir Jesus angenommen haben, Kind von Gott sind, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Weil wir sind nicht nur einfach gestorben, wir sind eben auferstanden, wie wir auch schon gesehen haben, mit Jesus Christus, wo uns zu einem neuen Leben mit Gott auferweckt hat. Und da, wenn du in dieser Verbindung rein bist, sagt die Bibel, dass du einen riesen Reichtum von Gott zur Verfügung hast. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen, sagt der Paulus. Du bist mega beschenkt, du bist mega überhäuft. Und jetzt möchte ich dich fragen, erlebst du das? Lebst du in dieser Fülle, die Gott dir gibt? In dem Überfluss. Und wenn nicht, möchte ich dir sagen, Gott hat dir das zur Verfügung gestellt. Du lebst schon jetzt auf dem Land, wo es nur noch darum geht, dass du nach dem Öl bohrst, wo Gott dir geschenkt hat. Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Wie können wir nach dem Öl bohren? Was ist eigentlich das, was Gott mir da zur Verfügung gestellt? Und es geht auch nicht nur darum, dass du es weißt, dass dein Kopf ein bisschen grösser ist nach dem heutigen Gottesdienst. Nein, es geht darum, dass du das in deinem Herzen darfst erfassen, dass Gott das in deinem Herzen darf zeigen. Und da geht es um Glauben, dass du darauf vertraust, dass was Gott sagt, auch stimmt. Die Bibel redet davon, was Glaube ist, und es ist ein Verwahrhalten von etwas, was man noch nicht sieht. Die Frage ist, wollen wir glauben, dass Gott uns so grosse Reichtümer bereitgestellt hat, oder wollen wir das nicht glauben? Eine Bibelstelle, die wir jetzt anschauen werden, und es gibt noch ganz viel mehr zu dem, ist im Römer 5. Und da sehen wir ein paar von diesen Sachen, die Gott uns beschenkt, die Gott uns gibt. Und die finde ich absolut genial, um einfach mal darüber nachzudenken. Als erstes sehen wir im Römer 5,1, wir werden Vers 1 bis 5 anschauen, schreibt da auch wieder der Paulus: Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Nachdem wir durch den Glauben Kind von Gott geworden sind, gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Was heisst das, Frieden mit Gott zu haben? Immer wieder hört man so, oder höre ich auch Leute sagen, so sagen, boah, das ist jetzt voll der Frieden. Boah, das ist jetzt friedlich gewesen. Was meinst du damit, wenn du so etwas sagst oder wenn du so etwas vielleicht auch hörst, eben, das ist jetzt einfach der Frieden. Der Frieden ist doch, wenn einfach alles stimmt. Wenn alles passt. Wenn ich am Strand hocken kann, da irgendetwas zum Trinken habe, eine mega Aussicht, Sonne nicht so wie bei uns da. Wenn ich den Wind spüre, wie er so ein bisschen, einfach, es ist einfach genial. Das kann eine Art von Frieden sein. Frieden kann aber heißen, wenn alles stimmt in Bezug auf Beziehungen. Und das ist das, was da die Bibel meint. Wir haben Frieden mit Gott. Es geht nicht um irgendeinen Frieden. Dass jetzt uns gerade die Eltern nicht stressen oder sonst etwas. Nein, es geht darum, dass wir Frieden mit Gott haben. Es ist nicht irgendetwas, sondern mit dem, der alles geschaffen hat. Wo die Welt und alles, was wir kennen, vom kleinsten Tömli bis zum grössten Tier, das es gibt, was auch immer. Mit dem Gott dürfen wir Frieden haben. Das ist eines von diesen Geschenken. Und wir sind uns das manchmal nicht so bewusst. Was ist Unfrieden? Das ist vielleicht dort, wo Krieg herrscht. Dort stimmt alles nicht. Dort ist Gewalt, dort ist Zerstörung, dort ist Wut, da ist Enttäuschung da. Und das ist ja die Situation, die eigentlich uns auszeichnet, wenn wir, wo wir Gott noch nicht kennt haben. Wenn wir kurz ein bisschen vorne springen, im Römer 5, 9 bis 10, da sagt der Paulus, dass wir vom Zorn errettet worden sind. Ohne Jesus haben wir keinen Frieden mit Gott. Wir sind getrennt von Gott, weil Gott alles Böse, was wir machen, nicht ertragen kann. Und dass Gott einfach wütend macht, wenn wir Sachen machen, die uns selber und andere Menschen kaputt machen. Und weil Gott so heilig ist, so rein ist, kann er niemanden zu sich lassen, der Sünder ist, wo Dreck am Stecken hat. Und das sagt der Text, und den finde ich ganz genial. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod von seinem Sohn, als wir noch seine Feinde gewesen sind. Wo wir uns noch überhaupt nicht für Gott interessiert haben, hat Gott schon alles gemacht, damit wir uns mit ihm versöhnen können. Und diese Versöhnung, die bringt wieder den Frieden. Und das ist nicht, weil ich etwas gemacht habe, dass ich irgendwie besser bin. Wenn wir dir sagen, jetzt habe ich das und das gemacht, jetzt bin ich schon gut genug und Gott wird mich schon nehmen. Das ist das Denken, das unsere Welt prägt und wir häufig noch in uns drin haben. Dass wir den Eindruck haben, wir müssen Gott irgendetwas beweisen und Gott irgendetwas machen, damit Gott uns gut genug findet. Aber die Bibel sagt, es geht anders. Es geht darum, dass wir gerecht erklärt werden, wenn wir an Jesus glauben. Das ist nur möglich durch den Tod von dem Sohn von Gott. Diesbezüglich gibt es nochmal eine ganz coole Stelle. Und da möchte ich jetzt den Dave spontan führen bitten. Ich habe es mir schon gesagt. Er weiß nicht, welche Frage ich ihm jetzt stellen werde. Jetzt machen wir einen kurzen Test, wie gescheit der Dave ist. Doro, du musst jetzt für ihn beten. Du darfst jetzt den Vers anschauen. Kannst vielleicht auf der anderen Seite stehen, dann siehst du ihn besser. Oder David, watch. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Was sagt der Vers aus über dich? Das ist keine Fangfrage. Aha. Kannst einfach.
Okay. ja, ich würde sagen, dass ich völlig und für immer von meiner Schuld befreit bin.
Aha. Was sagt er noch?
Ja, dass ich mich soll von ihm heiligen lassen. Mhm.
Genau.
Und für immer.
Es ist eine Schuld, wo du befreit bist für immer, genau. Und wie bist du befreit worden von dieser Schuld? Was musst du dafür machen?
Ja, ich muss eigentlich nur Jesus annehmen. Er hat das Opfer schon gemacht, ich muss nur noch Ja sagen.
Genau, es steht ja dort, denn mit diesem einen Opfer hat Gott alle Schuld uns vergeben. Und wie fühlst du dich jetzt, wenn du das so siehst? Also, wenn du jetzt das anschaust, musst du noch etwas von dir her machen? Was musst du geben, damit du das überkommst?
Ja, ich muss ihm, und ich wollte ihm mein Leben geben. Von dem her, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr machen.
Genau, es ist ja von Gott her gegeben. Und wie fühlt man sich, wenn man so an das denkt? Es ist wie, wenn man sich das vorstellt, du bist auf so einen mega Reichtum gestellt und kommst es einfach über. Was hat man da so für ein Gefühl? Wenn du so an das denkst, was Gott dir geschenkt hat.
Schwierig zu sagen. Ja, es ist ein Glück, das Glücklichsein. Ja, etwas, wo man, also ich habe meistens das Gefühl, ich kann es nicht richtig fassen, was Gott alles für mich gemacht hat. Ich kann es wie nicht, ja, alles auf einmal gesehen. Es ist für mich gar nicht möglich. Also.
Danke. Der David hat also nicht gewusst, was ich ihn frage, darum war es für ihn auch ein bisschen doof gewesen, vielleicht. Danke, Dave. Gott hat mit dem Opfer, das Jesus gemacht hat, uns von aller Schuld befreit. Und warum tue ich an dem so umreiten? Wir tun das gerade als Christen. Wenn jetzt sich irgendein Mafiosi zum Dave geht und sagt, hey Dave, ich habe 50 Leute umgebracht, noch 100 andere Mord in Auftrag gegeben, kann mir Gott vergeben? Was würdest du sagen, Dave? Gut. Also, der Dave würde sagen, schwierig. Die Bibel würde sagen, ja, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Und es ist wirklich schwierig aus unserer Sicht. Aber ganz häufig können wir, vielleicht ist jetzt das Beispiel ein bisschen extrem gewesen, sagen wir, man hat nur 30 Leute umgebracht, also nein, weniger. Nein, Menschen, bevor sie Jesus kennenlernen, sagen, wenn du zu Gott kommst, tut dir Gott vergeben. Aber ganz häufig, ich weiß nicht warum, vergessen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass es auch für uns immer noch gilt. Dass Gott uns vergibt. Egal, was ich mache. Und logisch wollte ich nicht einfach irgendetwas machen und Jesus weh machen und dass irgendwie sage ich mir, egal, was Jesus für mich gestorben ist, ich mache jetzt. Nein, um das geht es nicht. Aber die Schuld ist für immer vergeben. Wenn ich heute Mist baue, ist das vergeben? Logisch wollte ich zu Gott kommen und ihm um Vergebung bitten, weil es ist dann mit Beziehung wieder da funktionieren. Aber Gott hat mir schon vergeben, bevor ich zu ihm gekommen bin. Das ist schon gelöscht. Und darum ist es so schön, dass wir immer wieder dazu Gott kommen, in dem Wissen, hey, ich muss da jetzt nicht irgendwie ankriechen und jetzt Gott bitten und schauen, jetzt muss ich wieder, weiss nicht was, damit Gott mir vergibt. Nein, es ist mir vergeben. Und ich weiss, für uns, wo wir vielleicht in dem reinstehen und schon lange immer wieder hören, ist das gar nicht mehr so bewegend. Aber tun wir uns mal das vorstellen, was es heisst, dass einem einfach bedingungslos vergeben worden ist, beziehungsweise mit einer Bedingung, und das ist das Opfer, das Jesus für mich gegeben hat. Wie schön ist es, mit so jemandem unterwegs sein, der uns nicht nachträgend ist. Wo ich weiss, wenn ich zu ihm gehe und sorry sage, der schon sagt, ja, ich vergib dir, bevor ich überhaupt vielleicht ausgeredet habe. Gott hat uns vergeben, und das ist ein Teil von dem Schatz, wo er uns zur Verfügung stellt. Und darum können wir Frieden haben mit Gott. Wir haben Frieden. Es stimmt alles. Die Beziehung zu Gott hat Jesus alles gemacht, damit ich zu ihm gehen darf. Und ähnlich ist auch der nächste Vers. Da sagt der Paulus, durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, wo jetzt die Grundlage von unserem Leben ist und im Glauben dürfen wir das in Anspruch nehmen. Und das sind so theologische Sätze, wo man, wenn man sie einfach so liest, denkt man, pff, ja, das tut gut, Zugang zur Gnade. Was heisst, dass ich Zugang zu der Gnade bekomme? Gnade. Gnade heisst, dass wenn der Philipp Mist gebaut hat, mir ins Auto reingefahren ist und jetzt das Auto kaputt gemacht hat, ich ihm sage, Philipp, weißt du was, du hast mir jetzt mein Auto zerstört, das schöne alte Honda, dass ich sage, weißt du was, es ist gut, du musst mir nichts dafür zahlen. Ich gebe dir nicht, was du verdienst, nämlich eine Rechnung, dass man das muss zahlen. Gnade ist, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdienen. Wir haben nicht nur Frieden mit Gott, sondern Zugang zu der Gnade. Und nicht einfach einmalig, sondern immer wieder. Ich darf immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe wieder Mist gebaut. Und ich habe wissen, ich habe Zugang zu dieser Gnade. Gott wird mir nie das geben, was ich verdient habe. Und das sagt die Bibel, das ist ganz krass, das ist nämlich der Tod. Warum? Weil Jesus für mich gezahlt hat. Und darum darf ich Zugang zu dieser Gnade haben, jederzeit, in jedem Moment von meinem Leben. Wie schön ist das, wenn ich immer dort einen Zugang habe. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie wir von Gott angenommen sind. Immer einfach zu Gott kommen. Und das ist wunderbar, wenn wir das anfangen dürfen zu begreifen. Und nicht nur das, wenn wir Kind von Gott sind, haben wir auch eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllen darf. In der Bibel ist Stolz eher so ein bisschen verpönt. Und nicht zu Recht. Wir sind aufgefordert, demütig zu sein. Aber das ist jetzt ein Stolz, so wie, hey, ich bin jetzt einfach, boah, ich habe es geschafft. Und es freut mich mega, dass ich eine Hoffnung habe. Warum eine Hoffnung? Wir haben eine Hoffnung, dass wir mal dürfen an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Vielleicht hast du im Moment eine ganz schwierige Situation. Vielleicht hast du Sachen, die in deinem Leben nicht so laufen, wie es sollte. Vielleicht läuft es auch perfekt. Aber egal, wo du gerade stehst, du hast eine Hoffnung, dass es noch viel, viel besser wird sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt das mega schwierig, wie der Dave auch so ein bisschen gesagt, wenn man so darüber nachdenkt, wie ist jetzt das, was Gott uns alles gibt? Und wie können wir uns das vorstellen? Und wie ist jetzt das wirklich? Und wie wird es einmal sein? Aber wenn ich so schaue, wie Gott seine Schöpfung schon gemacht hat und wie genial die ist, trotz allem, was wir Menschen schon kaputt gemacht haben heutzutage, dann finde ich das einfach mega berührend. Ich habe mal vor vielen Jahren im Kino den Film gesehen, Deep Blue. Ich habe immer gedacht, man kann nie ins Kino gehen und so einen Naturfilm anschauen. Das ist einfach genial. Und da möchte ich jedem nachlegen. Es ist wirklich ein mega cooler Film. Es ist übrigens auch eine Szene von Panama drin. Aber noch etwas anderes. Ich bin vor 2 Jahren mit meiner Frau schnorcheln. Und sie ist einfach mega überwältigend. Sie war jemand, der gefilmt hat. Wir sind dort neben Haien und Rochen und weiss nicht was geschwommen. Und das ist jetzt mega hässlich im Vergleich, weil die Aufnahme ist nicht so gut gewesen. Aber was wir dort auf Wunder gesehen haben. Ich war zwar am Wasserschlucken und es hat irgendwie nicht geklappt mit meinem Schnorchel, aber es war überwältigend, was Gott auch im Meer wunderbar geschaffen hat. Und wenn wir jetzt so Sachen anschauen und dann überlegen, dass das, was noch kommt, die Herrlichkeit, die Gott für uns parat hat, dann ist das einfach genial. Da kann man sich nur darauf freuen. Und was genial ist an einer Hoffnung, ist, dass die uns hilft, durchzuheben. Es ist ganz anders, wenn du mit einer Hoffnung durchs Leben gehst. Es hilft dir, festzuheben, durchzuheben und zu sagen, wow, ich will dranbleiben. Als ich Teenager war, sind wir ganz gern auf einen Vulkan, habe ich glaube auch schon jemand erzählt, wo ich hinter unserem Haus war, also nicht ganz direkt, aber das ist 3.500 Meter hochgegangen und dort sind wir ganz gern so hoch und haben uns beweisen, dass wir auch richtige Männer sind. Und dann so nach 2 Stunden unterwegs sein, ist es nämlich recht ätzend geworden. Wir haben so viel eingepackt zum Essen und so schwere Zelte und alles Mögliche, dass wir fast nicht mögen haben. Aber wir haben eine Hoffnung gehabt. Wisst ihr, Willi? Dass wir, obwohl wir schlapp sind, dass wir wahrscheinlich doch arbeiten können. Und das Zweite, die mega Aussicht dürfen geniessen dort oben. Und das hat uns angetrieben. Wir sind manchmal gelaufen und dann wieder geschlafen, gelegen am Boden und dann wieder gelaufen, aber wir haben es geschafft, so Meter für Meter. Weil wir Hoffnung gehabt haben, dass es klappt. Und häufig hat es auch geklappt. Oder als ich das Tech angefangen habe, vor 15 Jahren, als ich in die Schweiz gekommen bin, leck, hatte ich eins Mühe gehabt, weil ich das Deutsch noch nicht so recht im Griff hatte. Und Mathe war auch anders, als ich erwartet habe. Und am Anfang habe ich gedacht, nein, ich packe das nie. Aber ich hatte die Hoffnung gehabt, dachte, doch, Dani, du bist eigentlich gar nicht so ein dummer Kerl. Du sollst das schaffen. Und ich hatte eine Hoffnung, ich habe gewusst, Gott kann mir auch helfen. Und das hat mir geholfen, durchzubeissen. Und wie schön ist, wenn man mit einer Hoffnung durchs Leben gehen darf. Wenn man etwas haben darf und wissen, da kommt noch etwas viel Besseres und ich habe noch etwas, wo ich mich da festhebe. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Als letztes sagt der Paulus, dass wir uns nicht nur über das freuen, über die Hoffnung, über den Frieden, über die Gnade, sondern über alles Dreckige, was uns im Leben passiert. Oder da, wie es steht, über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Und da wird man sich fragen, wie kann man sich jetzt über das freuen? Also sorry, da musst du jetzt schon recht abgehoben und durchgeknallt sein, dass dich kannst freuen am Schlechten, was dir passiert. Und da sagt der Paulus zum einen, ist, dass die Nöte uns lehren, durchzuheben, Geduld und genau die Hoffnung zu ergreifen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Ganz häufig merke ich, dass wenn schlechte Situationen in meinem Leben sind, wo ich denke, es sollte jetzt nicht so sein, dann möchte ich als erstes beten, Gott, nimm das weg. Aber eigentlich wäre es viel gescheiter zu beten, Gott, was möchtest du jetzt in dem Ganzen mir vielleicht zeigen? Vielleicht lässt du das zu. Und die Bibel sagt ganz klar, einer von diesen Segen, wo wir uns darüber freuen dürfen, ist uns, wenn es schlecht geht. Und es ist nicht ein masochistisches sich freuen, sondern es ist ein Freuen, dass ich weiss, selbst dann, wenn es mir ganz schlecht geht und ich mit dem Wasser bis da stehe, steht Gott neben mir, in dem Wasser, in dem Tümpel, wo ich jetzt gerade stehe. Selbst wenn es mir ganz schlecht geht und ich denke, ich stehe einfach im Regen und niemand ist da, Gott ist dort bei mir im Regen und sagt, ich bin da bei dir. Selbst dann, wenn du durch das Todestal musst gehen, ist Gott bei dir. Und spürt ihr jetzt vielleicht, was das heisst für einen Segen? Wenn ich weiss, dass ich nicht nur einen Schönwetter-Gott habe, sondern einen Gott, der auch mit mir in den schwierigen Lagen durchgeht. Und die schwierigen Lagen für ihn vielleicht sogar zugelassen sind, damit ich wachsen darf, dass mein Charakter geschliffen werden darf. Und das ist absolut genial. Und was wir da noch sehen, ist, dass Gott uns nicht allein lässt im Sinn von einfach, dass wir so hängen, sondern er hat nicht nur Gott, der neben mir ist, sondern Gott ist durch seinen Geist. Er hat uns seinen Geist gegeben und durch das ist Gott in mir rein. Gott hat uns seinen Geist gegeben und wo in unser Herz die Gewissheit gegeben, dass er da ist und uns nicht allein lässt. Was für ein riesen Geschenk, das uns Gott da gibt. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Bist du parat, das in Angriff zu nehmen? Es ist wie wenn ich dir würde sagen, du hast zwar vielleicht jetzt kein Land, aber nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Landstück und jemand dir sagt, hey, unter dem Land ist ein Megaschatz. Bist du parat, das zu glauben und zu sagen, Gott, ich möchte den Schatz anfangen zu entdecken. Ich möchte anfangen tiefer graben und den Segen entdecken, wo du gesagt hast, dass du uns geschenkt hast. Was wäre gewesen, wenn der Mr. Yates gesagt hätte, weißt du was, ich kämpfe weiter. Ich brauche das mit dem Ölbohren, machen wir nicht. Das lerne ich, gerade bleiben. Das ist ein riesen Stress. Und wir haben jetzt, ich muss, das gibt auch noch Kosten und ist anstrengend und weiss nicht was. Nein, das machen wir nicht. Dann hat er weiter durch sein Leben dümpelt und hat sich gefragt, wie könnte das einen Tag besser haben. Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, gut, ich nehme das, ich tue mit dem Öl bohren und wir lassen nur so viel Öl raus, bis ich meine Schulden zahlt und dann machen wir das Loch zu und dann mache ich weiter wie vorher. Das sind die Christen, die sagen, ja, Jesus ist für meine Schuld gestorben, aber am Schluss eigentlich weiterleben, das wären sie nicht Christen. Das macht keinen Sinn. Wir würden alle sagen, hey, Mr. Yates, du hast einen Knall in der Birne. Dass du das so viel Öl rausholst, dass du deine Schulden kannst zahlen und nachher das einfach zumachst. Und was ist mit dem Mr. Yates? Er hat das nicht gemacht. Die Ölbrunnen, die sind seit 90 Jahren im Betrieb. Er lebt sie wahrscheinlich nicht mehr. Aber seine Kinder. Was denkst du, ist mit dem Leben von Mr. Yates passiert, als er angefangen hat, das Öl zu fördern, den Schatz auszugraben? Glaubt ihr wirklich, sein Leben ist unverändert geblieben? Glaubt ihr wirklich, dass der Mr. Yates nachher noch eine schlaflose Nächte hat, weil er seine Schafe nicht füttern mag? Oder seine Familie nicht ernähren kann? Oder sonst nicht weiss? Nein. Und er hat angefangen, den Schatz zu heben. Ist sein Leben total verändert worden. Und das ist das, was Gott uns schenken will. Dass unser Leben total verändert wird und nicht einfach so ein bisschen dahintümpeln ist. Gott möchte, dass wir den Schatz heben. Und das hat die Bibel noch viel mehr, als was wir jetzt vorhin in Römer 5 gesehen haben. Gott möchte uns noch viel mehr als Frieden, Gnade, Hoffnung, Leiden, die uns zum Guten dienen. Gott will uns noch viel mehr als das schenken. Die Frage ist, will mir das glauben und in Angriff nehmen? Und vielleicht denkst du, ah, weißt du was, man sieht doch irgendwie das Ganze nicht. Gott hat gesagt, da ist so ein Leben im Überfluss und ich sehe das gar nicht. Das ist wieder da die Rucola-Pflänzli. Ich habe im Moment mega viel Rucola auf meinem Balkon, ich habe mega Freude und die mal so ausgesehen. Aber die sehen überhaupt nicht nach Rucola aus. Es muss wachsen und sich entwickeln. Und vielleicht sagst du jetzt, vieles von dem, was ich da sehe, ist bei mir noch nicht Realität. Das ist vielleicht die eine Frage, hast du schon angefangen zu bohren? Gott zulassen, dass er das dir schenkt. und hast vielleicht auch Geduld, um zu sagen, Gott, ich möchte mich in das hineingeben und Schritt für Schritt lernen, was es heisst, in dem neuen Leben zu leben. Und in das hineinwachsen. Und irgendwann wird hier aus diesem Pflänzchen ein schönes Rucola-Salätli sein. Und irgendjemand erfreuen. Und so möchte Gott, dass wir in das hineinwachsen, was er für uns parat hat. Zum Schluss eine Geschichte aus der Bibel. Die hat Jesus erzählt von einem Mann, der einen Schatz in einem Acker entdeckt hat. Der war nicht ihm, der Acker. Aber er wusste, der Acker ist absolut mega viel wert. Was hat der Mann gemacht? Er ist gegangen, hat alles verkauft, was er hatte, damit man das eine Feld kaufen kann und den Schatz dort heben. Er hat alles reingegeben, hat alles investiert, damit er den Schatz bekommen kann. Tust du alles investieren, damit du den Reichtum, den Gott dir zur Verfügung stellt, auch kannst heben? In der Bibel sehe ich immer wieder, auch gerade bei Jesus, dass es um alles oder nichts gegangen ist. Dass bei Jesus immer wieder gesagt hat, hey, gebt alles. Und er hat das nicht gesagt, weil er uns wollte stressen, weil er uns wollte irgendwie religiös irgendwie da in etwas reindrücken. Nein, er wusste, dass es nur geht, wenn wir wirklich alles geben. Weil wir nur dann den Schatz können entdecken. Es hätte Mr. Yates nichts genützt, wenn er gesagt hat, wisst ihr was, wir gehen bohren. Aber wir bohren einmal einen Meter tief. Und wenn wir den nicht entdecken, können wir noch nebenan einen Meter bohren. Und dann schauen wir nochmal. Und dann hören wir auf. Aber wenn man Öl finden will, muss man tief bohren. Muss man alles geben, bis man zu dem Reichtum kommt. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du alles gibst, wenn du mit Gott unterwegs sein willst. Dass du nicht denkst, hey, ja, so am Sonntag und was auch immer, dann bin ich schon Christ und den Rest der Woche nicht, das geht nicht. Wenn du den Reichtum erleben mit Gott, sind wir gefordert, alles zu investieren, um den Schatz zu heben, den Gott für uns parat hat. Und das lohnt sich. Und wir wissen jetzt von vielen Bereichen, zum Beispiel im Fußball, wo wir nachher werden schauen, die Fußballspieler, es wird niemand so gut sein, wenn die einfach sagen, ich will ein bisschen Fußball spielen, so wie vielleicht wir manchmal machen. Man wird nie ein Profifußballer. Man muss alles geben, man muss alles investieren. Und bei Gott ist das auch so. Was der Unterschied ist, bei Gott geht es nur darum, dass wir uns ganz reingeben. Weil was wir brauchen, das hat Gott schon gemacht. Hat Gott schon gegeben. Und das macht mega Freude. Dass wir den Segen erleben dürfen, den Jesus für dich und für mich vorgesehen hat. Ich möchte jetzt noch beten, zum Schluss. Wenn es jetzt jemand noch hat, der etwas ergänzen will, vielleicht hat dich auch etwas angesprochen, vielleicht hast du auch eine Frage, dann darfst du das ganz gerne gerade machen, anschliessend. Und sonst würden wir nachher in die Zeit einsteigen, wo wir einfach Gott auch mit unseren Liedern wollen, die Ehre geben. Ich bete. Liebe Papi, liebe Vater im Himmel, danke, hast du uns einfach so überschüttet mit so vielem. Und ja, es tut mir leid, dass ich ganz häufig nicht in dem ich erlebe, als möchte ich einfach alles geben. Und ganz häufig immer irgendwie in dem Inne bin, dass ich dir will, vielleicht etwas beweisen oder was auch immer. Herr, ich bitte dich, dass du mir hilfst, aber jedem auch da rein, dass wir in das Inne wachsen dürfen. In den grossen Segen, in das grosse Gute, das du uns parat hast und uns beschenken willst. Dass wir nicht an dem vorbeileben, was du eigentlich vorgesehen hast. Dass wir nicht irgendwie frustriert als Menschen oder auch als Christen enden, die sagen, hey, leck du mir, ich mag da nicht mehr weiter. Sondern dass wir das entdecken dürfen, was du uns wirklich parat gemacht hast. Und ich finde es so cool, dass wir nicht mehr perfekt sind, dass wir nicht mehr mit unseren Leistungen punkten bei dir, sondern dass es einfach darum geht, dass wir in dieser Beziehung mit dir leben dürfen. Und zeig du immer wieder uns, was es das heisst. Und zeig uns immer wieder auf, wenn wir in das reinfallen, dass wir den Eindruck haben, wir müssen dir etwas beweisen. Wir müssen irgendetwas machen, weil wir Christ sind. Und schenkt uns Freude in dem Inne, einfach Vollgas geben mit dir zusammen, im Wissen, dass es einfach absolut lohnt, Herr. Amen.